Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zur 13. Adventsfolge. Mein heutiger Gast ist Daniel Haug. Er arbeitet als freiberuflicher Sportjournalist und hat spannende und unterhaltsame Anekdoten im Gepäck. Lernt heute einen Mann kennen, der sich beruflich unglaublich breit aufgestellt hat und dabei trotzdem nie seine Heimat vergessen hat. Erfahrt, was er als Freiberufler alles macht, wie er dazu gekommen ist und was neben Fußball auch der Handball und Faustball damit zu tun haben. Eine sehr unterhaltsame und facettenreiche Folge erwartet euch. Viel Spaß mit der 13. Folge des Sportfreunde Adventskalenders. Zur Info, das Gespräch mit Daniel Haug habe ich im März 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Daniel, herzlich willkommen im Podcast Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und für ein bisschen über dich reden und was du so beruflich machst. Du bist freiberuflicher Sportjournalist, Sportreporter, machst einiges Verschiedenes. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, erstmal vielen Dank dir für die Einladung, dass ich hier am Start sein darf. Es ist so ein bisschen der klassische Kindheitstraum, würde ich mal sagen, dass ich von klein auf aufgewachsen mit Fußball und hier bei uns mit der ARD-Bundesliga-Konferenz irgendwie recht früh den Kontakt zum Sport, zum Fußball quasi hatte und mich das gepackt hat, einfach der Fußball an sich, aber auch dieses Reporter sein, so über die Spiele zu berichten und ja, zu erzählen, was da gerade auf dem Feld passiert. Habe mich dann auch immer beim Fußballspielen bei uns im Garten klassisch selber kommentiert und so.
Oh, das kennen
wir. So ist relativ früh der Wunsch oder ja, damals wahrscheinlich noch der Traum entstanden, selber mal später Sportreporter zu werden.
Und wie ist dann dein Weg gegangen bis heute?
Also ich war natürlich klassisch Schule, erst sogar auf der Realschule hier bei uns, mittlere Reife, hatte während meiner Realschulzeit schon ein Schülerpraktikum hier bei uns bei der Tageszeitung, wo meine Eltern gewohnt haben, und war da in der Sportredaktion eine Woche und wurde direkt danach quasi übernommen, so als freier Mitarbeiter. Da gab es dann immer sonntags die Kreisligaspiele, die es dann rein zu telefonieren galt, immer sonntagsabends die Trainer angerufen und zu jedem Spiel so 30, 40 Zeilen geschrieben. Mhm. Das habe ich während der Schulzeit quasi durchgehend gemacht. Dann auch natürlich ein paar andere Artikel, mal Interviews oder mal Basketball, Handball oder bei uns, ich komme aus Vaihingen oder stamme aus Vaihingen-Enz, da war Faustball relativ groß mit deutscher Meisterschaft und Europapokal.
Mhm, cool.
Genau, dann da in dem Bereich. Und da habe ich quasi mittlere Reife, dann Wirtschaftsgymnasium, Abi drauf gemacht. Und dann war klar, wenn ich Reporter werden will, muss ich irgendwas studieren. Habe mich dann quasi einmal für die Sicherheitsvariante entschieden, was das Studium angeht, und habe auf Lehramt studiert. Aber die Fächer so gewählt, dass ich gedacht habe, die bringen mir auch was im Journalismus, also mit Deutsch, Geschichte und Politik. Und hatte dann während meines Studiums 4 Wochen Praktikum beim SWR in der Sportredaktion. Hatte ich damals den damaligen Sportchef Michael Antwerpes, der jetzt immer noch Tour de France und Biathlon unter anderem in der ARD moderiert. Der war damals der Sportchef beim SWR, den hatte ich auf so einer Podiumstalk-Veranstaltung getroffen und gefragt. Und dann meinte er, ja, nach 3 Semestern Studium könnte ich ihm eine Mail schreiben, dann würde man mal schauen, was es geht in seinem Praktikum. Und das hat dann echt relativ problemfrei funktioniert. Dann war ich im Sommer 2014, nach dem deutschen WM-Titel, war ich 4 Wochen dann da, kommt alles mal so kennenlernen, wie arbeitet man beim Fernsehen in der Sportredaktion, mal Bundesliga, aber auch dritte Liga, damals mit Stuttgarter Kickers, mal beim Handball gewesen, frisch auf Göppingen und so. Und wurde dann danach Werkstudent beim SWR und habe so verschiedene Assistentenjobs gemacht. Mal Interviews bei einem Drittligaspiel, mal Matz-Redakteur nennt sich das, als Assistent für die Reporter, die Sportshow-Beiträge machen. Und ja, war dann da so drin. Und nach meinem Studium habe ich mich bewusst gegen das Referendariat entschieden sozusagen und habe gesagt, ich möchte die journalistische Laufbahn jetzt wirklich konsequent nachverfolgen und habe hier in Stuttgart bei uns beim Regionalfernsehen, Regio TV, ein klassisches Volontariat gemacht. 2 Jahre Fernsehausbildung, teilweise als Videojournalist selber gedreht, dann haben wir vor allem Beiträge texten, schneiden, einsprechen, auch gar nicht so auf Sport fokussiert. Mhm. sondern vielmehr allgemein auch viel politische Sachen, gesellschaftliche Sachen in der Stuttgarter Innenstadt, klassische Umfrage gemacht und sowas. Aber dass ich einfach so eine journalistische Grundbasisausbildung hatte, genau, und wollte dann danach aber schon gern mich auf den Sport wieder fokussieren, weil das meine Leidenschaft ist, da wo ich mich mit sehe, wo ich glaube auch am besten aufgehoben bin, würde ich mal so sagen. Und dann hat sich in Stuttgart bei einer Produktionsfirma die Möglichkeit ergeben, dass die mich anstellen als Redakteur, als Beitragsmacher quasi. Da war ganz viel Zusammenarbeit mit verschiedenen Fußballverbänden und Vereinen, viel auch auf Amateurbasis mit hier Württembergischen Fußballverband, mit dem Westbälischen Fußballverband und so weiter, dass man für die quasi Medienproduktion gemacht hat. Verdummte Spielberichte, kommentierte Torshows, Highlightberichte, auch mal ein Spiel live kommentieren, Junioren-Bundesliga hatte ich da einiges gemacht oder auch Regionalliga, Fußball-Regionalliga. Und dann war ich quasi da so drin und habe es 2 Jahre gemacht, konnte da ganz viel lernen, Fehler machen, dadurch aus meiner Sicht besser werden. Und es hat natürlich brutal geholfen, mein Netzwerk zu erweitern, weil du in ganz vielen verschiedenen Orten quasi tätig warst,
mit Verbänden,
mit Vereinen, aber auch mit Journalisten zu tun hattest. Und dann hat sich nach 2 Jahren dort, hatte ich so das Gefühl, so, ja, ich möchte so irgendwie den nächsten Schritt gehen. Ich hatte im Jahr davor schon die Möglichkeit gehabt, zum Radio zu wechseln, war da einer von 2 Kandidaten für den Job, den ich quasi jetzt hauptsächlich mache. War ich aber gerade 1 Jahr erst bei meiner bisherigen Stelle, habe gesagt, so ja, weiß nicht, ich will jetzt nicht nach 1 Jahr direkt schon wieder weg. Und dann hatten die auch noch einen anderen Kandidaten, der es dann übernommen hat, aber der auch nach einer Saison schon wieder aufgehört hat.
Okay.
Somit wurde die Stelle quasi wieder frei. Und genau, dann wurde ich wieder gefragt oder vorgeschlagen. Und dann habe ich den Job da quasi bekommen, hier beim Radio in Stuttgart, die neue 107.7 heißt der Sender, für die VfB-Berichterstattung über VfB Stuttgart da zuständig zu sein. Und als da die Zusage kam, war klar, das geht nur auf freiberuflicher Basis. Und dann dachte ich so, nach Studium, 2 Jahre Bolo, 2 Jahre Anstellung, wenn ich jetzt irgendwie, wann dann, ja. Risiko, selbstständig machen, rein in die Freiberuflichkeit, weil ich noch 1, 2 andere Optionen parallel hatte. Auch mit dem SWR hatte ich nebenbei noch ein bisschen was gemacht. Und bei Magenta Sport habe ich schon ein bisschen einen Fuß drin. Und dann wusste ich, okay, ich habe zumindest schon mal 3 Auftraggeber plus meine Zeitungen, auf die ich immer zurückgreifen kann, wenn ich da Bedarf habe sozusagen. Und dann dachte ich, komm, da kann ich so mutig sein und da reinstarten. Genau, und jetzt bin ich seitdem, also jetzt im Sommer dann 3 Jahre, komplett freiberuflich, hauptsächlich als Reporter für die neue 107.7 Radio beim VfB Stuttgart, rund um alles, was da passiert. Dann beim Magenta Sport als Senderedakteur, Leiter der Sendung, überwiegend in der 3. Liga. Da quasi aus redaktioneller Sicht die Sendungen zu planen, dann in der Regie zu sitzen und Moderator und Kommentator quasi durch die Sendung sozusagen durchzuführen. Dann mache ich weiterhin Matz-Redakteur, ein bisschen Interviews beim SWR und schreibe inzwischen nicht mehr für meine Heimatzeitung, nur noch ganz, ganz selten, aber inzwischen für den Kicker, da bin ich für die Berichterstattung rund um die Stuttgarter Kickers, wie er inzwischen in der Regionalliga sind und dran arbeiten, mal wieder in die 3. Liga zurückzukommen, zumindest mal. Genau, das sind so meine 3, 4 Felder. Ein bisschen Handball habe ich so als meine 2. Sportart so rausgearbeitet, weil ich da auch von klein auf mit meinem Vater wir oft viel da hingegangen sind und ja, mich das irgendwie begeistert hat. Und das bisschen plump gesagt ist vielleicht ein Sport neben Fußball, wo man sich relativ leicht einarbeiten kann, weil das Regelwerk jetzt nicht so krass komplex ist, wie jetzt beispielsweise Basketball, Football oder Eishockey oder sowas. Genau, und da bin ich hier bei der HB Ludwigsburg noch, Deutschlands beste Damenmannschaft im Handball, aktuell die auch Champions League spielen. Da unterstütze ich den Verein quasi in der Öffentlichkeitsarbeit, schreibe Berichte und kommentiere einen Großteil der Bundesliga-Heimspiele.
Also mega breit aufgestellt am Ende des Tages mit TV, mit Print, mit Radio und alles Faszination Fußball und in erster Linie Stuttgart, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe.
Genau, ja. Also das ist das eine Ziel so, weil alle immer, auch wenn wir dem Volo schon gesagt haben, stell dich crossmedial auf, die Branche, die entwickelt sich so.
Das ist
Hat vor allem nur Print, hat nicht die Zukunft, die Verlage müssen sich aufstellen auf online, du musst Social Media mitmachen. Inzwischen die Zeitungsredakteure auch hier in Stuttgart oder auch in Wiedekheim, für die ich zum Teil schreibe, noch machen Videos, versorgen die Social-Media-Kanäle, es kommt alles mit einher. Es gibt nicht mehr die klassisch schreibenden Journalisten oder den, der nur Fernsehen macht, sondern am besten, du kannst alles irgendwie so ein bisschen. Und so habe ich mich jetzt versucht, da die letzten Jahre ein bisschen aufzustellen, zu positionieren, auch zu entwickeln. Genau, und Stuttgart ist natürlich, da ich hier, sag ich mal, im Speckgürtel, sagt man hier so, der Landeshauptstadt hier in Baden-Württemberg so wohnt, das hier meine Heimat ist und ja, hier ja auch recht viel geboten ist. Also nicht nur, also wenn man jetzt nicht nur Fußball schaut, da hat man dann, also Fußball an sich natürlich, den VfB, dann mit den Kickers, dann hast du ein bisschen weiter oder wenn du es auf Baden-Württemberg ausweitest oder gerade für den SWR, hast du jetzt so Vereine wie Heidenheim oder Ulm, die dann auch hochkommen, wo vermehrt auch berichtet wird. Dann hast du einen riesen Handballfundus mit TVB Stuttgart, Frischhoff Göppingen im Männerbereich, Balingen, die möglicherweise wieder aufsteigen, Rhein-Neckar-Löwen sitzen in Mannheim, ja. Bei den Frauen jetzt mit Ludwigsburg, auch Göppingen spielt erste Liga, Metzingen, also das ist schon, dann Basketball hat man auch erste Liga, Männer hier mit dabei und deswegen, ja, hat es jetzt für mich, auch weil ich sehr heimatverbunden bin, alle meine Freunde, Familie, Verwandtschaft hier alle irgendwie in der Region wohnen, habe ich mich bisher bewusst dazu entschieden, ich mache alles von hier aus und mach nicht das, was der ein oder andere in der Branche dann macht, dann in die großen deutschen Medienstandorte zu gehen, nach München, nach Köln oder nach Hamburg, wo dann eben die großen Sender sitzen und wo man natürlich auch, wenn man Köln gerade vor allem nimmt, natürlich auch viel zentraler in Deutschland ist. Aber für mich bisher passt es und wenn sich mal die Möglichkeit ergibt, auch für einen Kölner Sender zu arbeiten, dann ist es von Stuttgart mit einer schönen ICE-Strecke, wenn alles klappt, auch in rund 2 Stunden noch einigermaßen human zu erreichen.
Ja, an dem sollst du scheitern, ne? Ja. Schlägt denn auch dein Fußballerherz für den VfB?
Kann man schon so sagen. Also von klein auf, wie gesagt, in der Region aufgewachsen. Bei uns in der Kindheit war es so, entweder du warst VfB-Fan oder du bist halt den Erfolgsweg gegangen und warst Bayern-Fan. Oh. Aber da habe ich mich dann schon für das Regionale sozusagen entschieden, war auf mein erstes großes Stadion, wo ich als kleiner Junge dann zum ersten Mal Bundesliga-Fußball auch live vor Ort gesehen habe, war dann auch da. Und ja, in meiner Anfangszeit damals, also es war so Mitte, Ende 90er, sage ich mal, wo ich so das begriffen habe, so das zu verfolgen, war dann gerade VfB mit noch den Ausläufern des magischen Dreiecks. Giovanni Elber war schon weg nach dem DFB-Pokalsieg. Das ist so das Erste, wo ich mich so richtig dran erinnern kann. Aber Freddy Bobic war so mein erstes Fußballidol. Dann in der Nationalmannschaft Jürgen Klinsmann, auch ein gebürtiger Schwabe, ja. VfB, seiner Karriere den nötigen Boost gegeben und sowas. Genau, und dann war ich da drin. Und dann war ich so ein kleiner VfB-Fan und habe mitgelitten, habe mitgefeiert damals mit dem jungen wilden Champions League, die erste richtige Teilnahme sozusagen. Ja. 2007 natürlich Meisterschaft, Double ganz knapp verpasst. Und dann ab 2010, sage ich mal, der grandiose Absturz inklusive 2 Abstiege in die 2. Liga, wo ich dann aber schon auch, sage ich mal, ein bisschen älter war und dann auch vermehrt ab meiner Regio-TV-Zeit auch beruflich mit VfB zu tun hatte und da schon eine gewisse Distanz entstanden ist, oder eine berufliche, normale Distanz, aber ich würde sagen, ich bin immer noch sehr VfB-Sympathisant, nicht mehr der Hardcore-Fan, aber natürlich habe ich lieber, dass ich samstags gewinne und ich über Siege berichten darf und es nächste Saison möglicherweise wieder auf ein paar internationale Reisen geht, als dass es Abstiegskampf ist oder man im schlimmsten Fall wieder absteigt oder so.
Also gut, so, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht passieren, weil aus meiner Sicht, denn jetzt haben sie ja den Erfolgstrainer zumindest mal gehalten, ohne Ausstiegsklausel bis 2028. Ja. Mit freundlichen Grüßen nach Leipzig. Sozusagen. Genau. Und ja, und ich muss, was du jetzt gerade alles erzählt hast, hat mich auch so ein bisschen zurückdenken lassen. Die Felix Magath-Erfolgszeit, Alexander Klepp, Hinkel und Hildebrand und wie sie alle hießen.
Genau.
Die das da irgendwie. Ja. Und das muss schon. Also, ich bin seit, ach Gott, 25 Jahren sicher Fan, seit gut 12 Jahren Mitglied des anderen Vereins, den du gerade vorher erwähnt hast. Ein bisschen weiter im Süden, ein bisschen weiter so die Richtung. Aber, und diese Südschlager sind natürlich auch immer wieder spannend zu gucken. Aber aus den ähnlichen Gründen, wie du jetzt auch gesagt hast, ich habe auch den Beruf mit, keine Ahnung, mit 12, glaube ich, ungefähr. Ich werde jetzt 33, mit 12 ungefähr. Den Berufsbus Sportjournalist mir gepackt. Und dann hast du natürlich auch irgendwann, merkst du, wenn du älter wirst, okay, du kannst jetzt nicht voll Fan, Hardcore immer Bayern Pro und der Rest weg da, sondern schon ein bisschen objektiv auch. Das lernt man auch mit der Zeit. Und ja, also die Bayern haben ja auch Zeiten und Trainer gehabt, da lief's nicht so wirklich. Auch in den letzten ein, zwei Jahren, sagen wir es mal so.
Das stimmt. Es ist ja auch völlig natürlich, glaube ich, dass sobald du in der Branche bist, allein jetzt für mich, klar, für die neue 107.7 für den Sender, wo ich arbeite, da darf das schon durch VfB-Brille auch sein. Ja, aber dadurch, dass ich ja den SWR immer noch so als zweiten dabei habe und es perspektivisch natürlich auch, sag ich mal, bundesweit gerne kommentieren möchte, würde ich jetzt nicht sagen, keine Ahnung, dass wenn ich ein Spiel von KSC zum Beispiel oder auch von Freiburg kommentieren würde, dass ich da dann irgendwie parteiisch gegen das wäre, nur weil es jetzt nicht unbedingt die Freunde des VfB sind. Also das kann man dann schon entsprechend abgrenzen.
Ja. Hattest du, als du diesen Weg angefangen hast, sowas wie ein Vorbild im Kommentatorenbereich?
Ja, würde ich schon sagen. Also man kennt ja dann, sag ich mal, die großen On-Air-Stimmen im Radio damals. Zu meiner Anfangszeit oder als ich so angefangen habe zu hören, waren da mit Sabine Töpper-Wien, dann natürlich Günter Koch, Manni Breukmann, ja, waren so die zwei, drei großen Stimmen. Oder im SWR war Oliver Frick damals viel, der viel VfB gemacht hat. So die drei, vier, wo ich sage, klar, zu denen schaut man so ein bisschen auf. Das sind Marken, die kennt man, wenn man mit Fußballfans redet. Und so, genau. Und dann im Laufe meiner beruflichen Zeit, auch beim SWR, habe ich vor allem als Student viel mit Philipp Sommer zusammengearbeitet, der jetzt auch fest im Stamm der ARD-Fußballkommentatoren ist, zusammen mit Tom Bartels und Christina Gras, auch Blickrichtung WM und ja auch Skispringen kommentiert, auch Turnen viel, Fabian Hambüchen kommentiert hat. Und mit ihm habe ich recht viel und recht eng zusammengearbeitet, teilweise immer noch. Und dadurch, dass wir dann oft lange im Auto unterwegs waren, wenn wir mal nach Freiburg gefahren sind oder hatten wir einmal sogar ein Spiel in Nürnberg oder nach Regensburg mal, als die Sportschau für die zweite Liga noch vor Ort war und so. Und da nimmst du natürlich viel mit, wie arbeitet er, wie spricht er, wie arbeitet er mit Sprache, mit Formulierungen, wie geht er so ein Spiel an? Und da würde ich schon sagen, dass er derjenige ist, von dem ich bisher so mit am meisten mitgenommen habe. Dann natürlich noch mein aktueller Chef bei die neue 107.7, Philipp Grohn, war quasi der erste VfB-Reporter für unseren Sender. Hat es die ersten, also waren es 8, 9 Jahre, glaube ich, mit aufgebaut oder mit initiiert, ausgehend von der WM 2006. Und gerade in meiner Anfangszeit beim Radio hat er mir auch ganz viel Feedback gegeben, haben wir so Airchecks gemacht, in meine Einblendungen reingehört. Er hat gemeint so, ja, das ist gut, da kannst du noch ein bisschen feilen oder achte mehr da drauf. Wie schaffe ich es auch? Weil mit Philipp Sommer war dann schon viel Fernseharbeit auch. Und dann schaffe ich es aber Radio, wie transportiere ich Bilder? Und genau da sind das aktuell die zwei, sag ich mal, wo ich so am meisten mitgenommen habe. Aber so klassisch mein großes Vorbild von klein auf im Radio, weil wir so ein bisschen Günter Koch, Manni Breukmann auch, die sie mit Sprache gespielt haben und dann ihre Sprüche rausgehauen haben und du einfach die Begeisterung angemerkt hast und einfach auch eben in der deutschen Fußballberichterstattung einfach Radiolegenden sind auch.
Ja, absolut. Sabine Töpper-Wien hast du auch genannt. Auch eine absolute Radio, Fußball-Radio-Legende. Ist es denn schwierig, diesen Switch zu machen, auch wenn man es gerade lernt, in der Lernphase zwischen Kommentieren fürs TV und Kommentieren fürs Radio? Weil du es ja gerade schon gesagt hast, im Radio muss man viel mehr Bilder schaffen und viel mehr mitnehmen die Leute, weil sie es ja nicht sehen, sondern nur hören.
Ja, nee, ist auf jeden Fall eine Umstellung. Ich hatte gerade Die Ligen heißt die Firma, wo ich die 2 Jahre war nach meinem Volo, da habe ich ja schon viel auf Bild sozusagen kommentiert, dann Livestream-Übertragungen. Und dann kam ich aber dahin als einer, der ganz viel Fußball im Radio gehört hatte oder verfolgt hatte. Und habe dann am Anfang eher fast so ein bisschen zu viel gesprochen. Dann habe ich das, glaube ich, im Laufe der 1, 2 Jahre so ein bisschen auf ein ordentliches Level gekriegt. Dann musste ich mich beim Radio wieder umswitchen, wobei der Switch, finde ich, leichter fällt. Ich glaube, es ist einfacher, also ist meine Erfahrung und meine Ansicht, wenn du als Reporter vom Fernsehen kommst und auf einmal Radio kommentierst, weil du musst ja einfach nur sagen, du musst mehr beschreiben, beschreib mehr. Ja. So, und da kannst du nicht zu viel reden beim Radio, so gefühlt. Eher ist dann wieder, wenn ich jetzt merke, wenn ich ab und zu noch ein Spiel wieder von Livestream mal kommentiere, dass ich dann wieder zurück switch und dann habe ich schon das Feedback bekommen, so, ja, man merkt, dass du inzwischen viel Radio machst. Du laberst viel. So, da dann wieder mal zu lernen, auch mal 30 Sekunden einfach ruhig zu sein, das Spiel stehen zu lassen. Du musst nicht jede Aktion beschreiben oder ob der Einwurf jetzt auf der rechten oder linken Seite ist oder so. Das sieht der Zuschauer so, sondern dass du da mehr so die hintergründigen Geschichten mehr oder das Erklärende mehr hast und beim Radio mehr das Beschreibende. Und mir persönlich geht es so, dass der Switch zum Radio hin aus meiner Sicht einfacher ist, weil dann heißt es einfach nur beschreiben, 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 Emotionen transportieren. Und beim Fernsehen hast du mehr diesen analytischen und alle schauen mit und alle sehen. Und wenn du einen Fehler machst, sieht es gleich jeder. So, er erkennt, dass das nicht Spieler XY war, der den Schuss gemacht hat, sondern der andere. Möglicherweise sogar schneller als du. So. Und beim Radio, im bösesten Fall kann man sagen, so, ja, der Hörer sieht ja jetzt zumindest mal die nächsten 30 Sekunden nichts, was ich ihm gerade beschrieben habe, außer er hat den Fernseher parallel laufen. Und dann kann man da über den ein oder anderen Versprecher oder Wechsler vielleicht noch eher so
verzeihen.
Galant hinweggehen oder verzeihen, auch wenn es natürlich auch nicht vorkommen soll. Also da habe ich schon
passiert.
Den Anspruch, das auch im Idealfall das direkt zu sehen. Aber und wenn es passiert, denke ich auch, es sind Menschen, es sind Emotionen und ja, hängt jetzt auch nicht so viel davon ab, ob das jetzt Spieler X oder Spieler Y war.
Kannst du dich dann an einen Versprecher oder so einen Fehler und eher erinnern, wo du gesagt hast, scheiße, das war jetzt kacke. Also dir selber natürlich, aber...
Ja. Habe ich erst letztens sogar, weil es mich auch jemand gefragt hatte, drüber nachgedacht, im Radio gar nicht so krass. Also da fällt es mir eher nur auf. In manchen Medientribünen in der Bundesliga sitze ich an Plätzen, wo ich keinen Monitor habe. Also quasi das Spiel nicht direkt nochmal sehe, sondern nur das, was wie der Zuschauer auch, was gerade auf dem Feld passiert. So. Und dass ich dann manchmal Szenen komplett falsch einschätze und wenn ich es dann abends in Sportschau, Sportstudio oder irgendwo Online-Zusammenfassung nochmal sehe, dass ich denke so, okay, krass, das habe ich ja komplett anders wahrgenommen, ja. Beschrieben, so, also war ja mega weit vorbei oder war noch knapper, als ich dachte oder Torwart war noch dran oder Pfosten touchiert oder sowas und klar, dass ich da mal ein, zwei Spieler in der Live-Reportage mal verwechselt habe oder so, das kommt vor, meistens merke ich es dann relativ schnell, vor allem, wenn ich dann doch ein Monitor habe, wo dann ein bisschen zeitverzögertes Spiel nochmal läuft oder so. Oder ich lese im Live-Ticker nochmal nach und korrigiere es dann in der nächsten Einblendung oder so. Aber dass ich jetzt tatsächlich irgendwie was hatte, wo es komplett falsch, sogar vor ein paar Wochen, doch, jetzt fällt es mir sogar ein, vor ein paar Wochen, Freitagabendspiel, VfB gegen Bayern. 1-0 geführt und dann waren die Bayern kurz vor Schluss quasi gefühlt nach einem Fehler von VfB ins leere Tor, was war das dann? Das 3-1 müsste gewesen sein.
Aber ja, ja.
Und da hatte ich komplett den falschen Torschützen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wen ich genannt habe, aber komplett falsch einfach, wo du denkst, es ist der FC Bayern. Wenn du von einer anderen Mannschaft, außer vom VfB, noch alle Spieler kennst, dafür bei Bayern. Und da hat mir sogar mein Vater ist, glaube ich, mit, mein treuester Hörer und alle, bleibt mir nach jedem Spiel so ein bisschen so ein Feedback, schreibt mir noch, während ich rede, hier, Spiel XY hat das Tor gerade gemacht, übrigens. Und er wusste es halt schon, weil keine Ahnung, hat er parallel SWR laufen lassen oder hat das Ticker gesehen oder so. Ich so, du hast den falschen Torschuss. So, scheiße.
Damn it.
Gesagt, bei der nächsten Einblendung hat er einfach dann gesagt, so, ja, drittes Tor der Bayern durch den und den.
Ja.
So. Ja. Das ist halt dann schon bitter, aber klar, ist halt der Vorteil des Radios sozusagen, dass nicht direkt auffällt, nur wenn einer halt im Kicker dann guckt oder so, oder parallel Fernsehbild dann hat, dass er dann denkt so, muss aber da jetzt gesessen,
hat der getrunken aber, genommen?
Ja. Genau, ne, aber das denke ich auch, das passiert, je nach Pressetribüne sitzt du dann auch doch ein Stück weit weg und wenn du dann nicht direkt auf den Monitor gleich schaust oder so und du dann so in der Emotion quasi drin bist, dann passiert's und klar, ist dumm, ich habe auch den Anspruch an mich, solche Fehler, gerade solche großen, nicht zu machen, aber dann denke ich, spricht's auch für einen oder für die Selbstwahrnehmung dann zu sagen, so, sorry, war halt falsch, passiert, der und der Spieler war's.
Genau, weiter geht's. Ja. Was war denn dein erstes Spiel, das du kommentiert hast, an das du dich erinnern kannst?
Ganz generell, oder?
Ja, also ob es jetzt Fußball oder Handball oder was auch immer war.
Genau, no, also ich glaube, so mein offizielles Live-Reporter-Debüt sozusagen, was auch gesendet wurde, muss direkt nach meinem Volo gewesen sein. da war, ging es gerade drum, ob ich zu die Ligen dann gehe. Mhm. Und da durfte ich bei denen eigentlich sozusagen Probe kommentieren. Das war Testspiel damals, TSG Balingen gegen SSV Reutlingen. Also es war vierte gegen fünfte Liga.
Ja.
Ich mega, mega nervös. Philipp Sommer angerufen, so, boah, ich darf am Samstag kommentieren, gib mir Tipps, was muss ich wissen und so. Und das war nicht so geil. Philipp Sommer sagt halt so, da war unsere ganze Sammlung alle so, was soll ich dir sagen, du weißt alles. Kommentier einfach nie, kommentier es so. Und genau, und das, glaube ich, ist auch das Ding so. Natürlich ist dieses Reporter sein und kommentieren ein Handwerk, aber es ist vor allem auch Persönlichkeit. Jeder hat seinen Stil. Es wird nie allen irgendwie gefallen, muss es auch nicht. So, sondern das Wichtige ist, bist du mit dir irgendwie klar, hab Spaß daran und mach einfach so, wie du denkst oder wie du es fühlst. Genau, und das war quasi mein allererstes Live-Spiel, was ich wirklich kommentiert habe, was dann, keine Ahnung, wahrscheinlich 20 Leute, die sich dafür 5 Euro so ein Stream-Ticket da gekauft haben, geguckt haben. Aber es war ganz cool, weil es war auch wirklich dann vor Ort. Also ich bin dann auch nach Balingen gefahren, saß dann da auf der Tribüne mit einem technischen Operator quasi nebendran und wir haben das Ding da gestreamt und ja, ich habe da 90 Minuten kommentiert von zwei Mannschaften, die ich davor noch nie gesehen habe.
Geil.
Das war direkt eine gute Probe, genau, dann habe ich bei Ligen viel, Regionalliga Südwest, Homburg, Stuttgarter Kickers damals, auch noch in der Oberliga zum Teil, Pokal, bisschen Juniorenfußball kommentiert und mein erstes wirklich Bundesliga- und Radio-Live-Spiel, wo ich sage, so, das war wirklich meine Premiere, war dann quasi mein erstes VfB-Spiel. Erster Spieltag, Saison 22/23, Heimspiel gegen RB Leipzig. Genau, ich wirklich. Das war in der Saison davor, wo der VfB da am letzten Spieltag gegen Köln mit Endo, mit dem Last-Minute-Tor quasi drin geblieben ist, wo ich schon im Frühjahr wusste, ich krieg den Job. Und dann ging es darum, ja, erste Liga, zweite Liga. Mhm. Und genau, und dann wurde es erste Liga und dann erstes Spiel Heimspiel. Und einmal war mega Wetter und dann bin ich da hin. Und ja, das war dann wirklich so diese Realisierung so krass. Ich fahre jetzt hier zur Pressetribüne hoch, wo ich früher immer geschaut habe, wer, wenn ich irgendwo anders im Stadion saß, wer sitzt heute so da oben, wer kommentiert. Und jetzt sitze ich selber hier da oben. Das war schon krass so. Also so quasi Traumverwirklichung.
Traum ist wahr geworden, ja. Ja, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das ein echt spezieller und großartiger Moment war in dem Moment. Ja. Wie siehst du Fußballentwicklung im Sinne von, wir hatten es gerade, du hast gerade gesagt, RB Leipzig, den Kosmos Red Bull, der ja nicht nur in Leipzig ist, sondern auch in anderen Ländern. Wie blickst du auf das? Gibt es ja Leute, die sagen, boah, das macht den Fußball kaputt, das ist die größte Katastrophe, die im Fußball in den letzten 20 Jahren passiert ist. Und es gibt andere Leute, die sagen, hey, RB baut da wirklich was auf, Red Bull. Es gibt NLZs, es ist auch gut, weil es jetzt gerade auf Deutschland bezogen im Fußball-Osten ist, der lange, lange die letzten Jahre auch fußballerisch gelitten hat. Viele Traditionsvereine wie Dresden, wie Aue, wie Cottbus, die ziemlich sportliche, mediale Bedeutungslosigkeit versunken sind, das kommt jetzt wieder durch das bei Leipzig. Wie blickst du auf das? Was ist deine Meinung?
Ja, schwierig. Ich habe irgendwie so, glaube ich, so einen Zwischenblick. Also ich bin nicht dieser ganz krasse Hasser von, sage ich mal, diesen ganzen Kommerzvereinen, weil ich finde, trotz allem musst du es als Verein ja schaffen, das, was dir irgendwie zur Verfügung steht, dann auch in gewisser Weise zu nutzen. Klar kann man sagen, die haben dadurch einen gewissen Wettbewerbsvorteil, was vielleicht auch unfair ist. Auf der anderen Seite kommen, sage ich mal, die ganzen Traditionsvereine ja mit dem Fundus sozusagen, dass sie über Jahrzehnte gewachsen sind und dadurch ja auch eine gewisse Grundlage haben. Ich glaube, das Problem des Fußballs, speziell mit Blick auf Deutschland, ist nicht, dass so Kommerzvereine wie Hoffenheim oder Leipzig vermehrt aufkommen, sondern dass sie den Traditionsvereinen größtenteils einfach über weite Strecken oft miserabel gearbeitet wird.
Ja.
So. Und man sieht, klar, beim VfB, und dann kommt natürlich dazu, was ist jetzt mit dem VfB? Da ist jetzt Porsche eingestiegen. Du hast dich auch vor ein paar Jahren ausgegliedert, bist eine AG. Und das, finde ich, kommt in der Fansicht oft zu kurz. oder bei vielen. Fußball, speziell der Profifußball, ist inzwischen einfach ein brutales Wirtschaftsbusiness. Es geht um nichts anderes als Gewinne zu erzielen, Gewinnmaximierung. Deswegen reden wir auch über mit Clubwählen im Sommer und immer mehr Spiele und eine Nations League, die es jetzt gibt, weil es keine Testspiele mehr geben soll für die Nationalmannschaften und sowas und immer mehr, immer höher, immer weiter. Da, glaube ich, muss der Fußball schon aufpassen, dass er das Rad nicht irgendwie überdreht. Aber um auf die Frage zurückzukommen, jetzt speziell mit der B, wie du sagst, sie haben diesen Ostbonus vielleicht, dadurch, dass sie den Fußball da echt irgendwie so ein bisschen geweckt haben. Klar gab es da vor 10, 15 Jahren dann auch schon die Dokumentation, wie sehr die traditionsreichen Ostvereine darunter leiden, dass es jetzt auf einmal RB gibt und die wedeln hier den Talenten hier mit ihren Scheinen zu. Und dann ist natürlich klar, dass kein Talent mehr bei BFC Dynamo oder Sachsen-Leipzig oder Energie Cottbus bleibt, wenn der RB anruft. Aber das, was man so hört, ich war jetzt in den letzten 3 Jahren eben bei den VfB-Spielen dort vor Ort. Es ist jetzt nicht, also natürlich ist das Stadion oft leer, gerade gegen kleinere Vereine oder ja gegen die, die nicht so das größte Fanpotenzial haben. Aber auf der anderen Seite wird der Club in der Stadt ja schon angenommen und ist doch ja regelmäßig voll, wenn sie jetzt nicht aus der Champions League rausfliegen und das letzte Spiel da bedeutungslos ist, was da teilweise für Bilder dann kursiert sind. Ist ein schmaler Grat. Auf der anderen Seite, speziell aus Spieler- und Trainersicht, kann ich es voll verstehen. Das war ja auch mit Wertsberg Sebastian Hoeneß, der sich, glaube ich, schon ernsthaft Gedanken gemacht hat, ob Leipzig so sein nächster Schritt sein kann, weil du da speziell als Trainer oder als sportlich Verantwortlicher einfach andere Möglichkeiten hast. Klar hast du vielleicht nicht so dieses ganz krasse Fanpotenzial, wie es in Dortmund, Stuttgart oder selbst dann in der zweiten Liga bei Schalke oder beim HSV oder so. Aber allein durch das Finanzielle und durch die Infrastruktur, die da geboten wird, ist es, glaube ich, für ganz viele Trainer reizvoll, bei so Vereinen zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, eine Denkweise, die Fans schwerfällt, so die Trainer zu verstehen. Ja. Weil wer Hoeneß zu Leipzig gehen würde, egal, also jetzt im Sommer passiert es nicht, aber sage ich mal perspektivisch gesehen, da ist es egal, ob der vorher mit Stuttgart 3-mal in der Champions League gespielt hat, dann wird der ausgepfiffen so. Weil wenn er zu Bayern gehen würde, würde es jeder verstehen so. Weil er sagt, ja, Bayern, Traditionsverein, Name Hoeneß, es ist logisch, dass er da irgendwann mal Trainer werden will. Aber warum zu Leipzig, wenn er bei uns auch international spielen kann sozusagen? Aber ich glaube, für so Trainer oder auch so Sportdirektoren steckt da sportlich noch viel mehr dahinter in den Gedankenspielen, was durch so Konstrukte eben ermöglicht wird. Oder auch hier regional gesehen, Beispiel Offenheim.
Ja.
Ich sogar noch stärker als Leipzig, was die Jugendarbeit angeht. Also wenn du die aktuelle Offenheimer Bundesligamannschaft anguckst, da sind ein paar Kollegen dabei, die quasi schon ein paar Jahre da das NLZ durchlaufen haben. Und das muss man, finde ich, dann auch anerkennen. Klar hat Offenheim seit Jahren ein Riesenproblem, da irgendwie das Stadion annähernd voll zu kriegen.
Andere auch, ne? Wolfsburg, Leverkusen.
Genau, ja. Aber auf der anderen Seite wird in diesen Vereinen trotzdem gut gearbeitet. Und da finde ich, ist es gerade aus journalistischer Sicht dann schon wichtig, das einzuordnen. Klar, finanziell mehr Möglichkeiten, aber du musst trotzdem mehr rausholen. Und ich würde sagen, wenn du auf die letzten 10 Jahre blickst, haben bei Hoffenheim deutlich mehr Jugendspieler Bundesligaspiele für die Profis gemacht, als zum Beispiel beim VfB.
Ja, das ist so. Ja. Das ist tatsächlich so, dass man kann Hoffenheim viel vorwerfen. Theoretisch. Aber die haben ja nie die besten Spieler, die teuersten Spieler der Liga oder sonst was zusammengekauft, sondern sie haben ja wirklich, wenn sie was eingekauft haben und nicht auf ihre eigene Jugend, dann haben sie ja Spieler mit Perspektive oder Spieler, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hatte. Wer zur Hölle ist Sahilovic? Jetzt weiß es jeder. Ibisevic? Oh, keine Ahnung. Jetzt weiß es jeder. Hormann hat es ja.
Roberto Firmino.
Firmino und so weiter. Ne? Und was RB angeht, du hast gerade mit Hoeneß gesagt, bestes aktuelles Beispiel ist Jürgen Klopp, was das angeht. Der ist ja in Dortmund, ich weiß nicht, ob es in Mainz auch war, angefeindet worden und gesagt, wie kannst du nur, du Verräter von deiner Intensität, du bla bla bla. Und am Ende des Tages muss man sagen, hey, der hat eine Chance gesehen, der sagt sich dann jetzt, ich will nicht mehr auf die Trainerbank, ich will irgendwas anderes machen, ich war jetzt lange genug auf der Trainerbank. Und das geht, und RB und Leipzig gibt mir die Chance dafür, dass dieser Kosmos. Und warum nicht? Warum nicht?
Ne, und auf jeden Fall Mario Gomez genauso.
Genau.
In Stuttgart hier absolute Spielerlegende gewesen, auch bei Bayern. Wenn er es gewollt hätte, hätte er sicher bei einem von beiden Vereinen irgendwie auf seine Funktionärslaufbahn starten können.
Absolut, ja.
Er entscheidet sich bewusst für Leipzig, weil er da die Perspektive sieht, weil ihn da ja vielleicht auch die Vielfältigkeit auf diese internationale Ausrichtung irgendwie reizt. Und bei Klopp jetzt genauso, als ob Klopp sich für Leipzig entschieden hätte, weil er da mehr Geld kriegt, als wenn er Nationaltrainer werden würde. Bullshit, der hat so oder so ausgesorgt.
Definitiv.
Und,
na ja, klar.
Und der macht einfach nur noch, worauf er Bock hat,
ja,
und was er glaubt, was ihm am meisten bringt und wo er am meisten weitergeben kann. Und wenn er sagt, dass das aktuell in der Förderung oder im Aufbau irgendwie bei RB Leipzig oder in diesem Red Bull-Kosmos ist, dann ist es sein Recht und dann hat man das auch als neutraler Fan oder auch als Dortmund und als Mainz-Fan zu akzeptieren. Denn klar ist auch, ohne Klopp hätte Dortmund und auch Mainz vermutlich nie das erreicht, was sie jetzt die letzten Jahre erreicht haben. So, also, okay, bei Mainz ist noch mal länger her, aber Klopp hat ja Mainz überhaupt erst salonfähig gemacht und überhaupt zum ersten Mal in die erste Liga gebracht.
Ja.
In Dortmund eulen sie jetzt noch ihm hinterher und suchen den Trainer, der ihn irgendwie
versetzt oder der Neue ist oder die Reinkarnation von Jürgen Klopp. Ja. Aki Watzke ist, glaube ich, immer noch traurig, dass er damals gegangen ist oder von sich aus gesagt hat, das war's. Obwohl sie ja da gerade im Abschießkampf waren. Und dann hat er, glaube ich, selber gesagt, so, hier müssen wir jetzt Cut machen, die Reise ist zu Ende. Und aus Liverpool hörst du wenig, was das angeht. Also Kritik von Fans oder so. Die könnten ja theoretisch auch sagen, Junge, bist du eigentlich komplett wahnsinnig? Was soll denn das? Wir, großer FC Liverpool, jetzt gehst du zu so einem Plastikverein da und so. Also hier haben wir nichts mitbekommen aus Liverpool. Das ist eine andere Hand, Philosophie zu sein.
Ja, nee, auf jeden Fall. Zum einen, glaube ich, ist es aus englischer Sicht anders, wie die dann auf den deutschen Fußball gucken, als andersrum.
Ja.
Deutschland strebt immer diesem englischen Fußball hin und wir müssen dann irgendwie annähernd irgendwie dranbleiben, was finanziell eh nicht schaffen. Und England oder der englische Fußball agiert, speziell im Vereinsfußball, gefühlt aus so einer Machtpole-Position irgendwie heraus, weil sie wissen, finanziell kann ihnen eh keiner das Wasser reichen.
Mhm.
Und da ist es ja völlig normal, dass da die Investoren in die Vereine reingegangen sind. Also da kommt ja, also es ist ja nicht mal nur mit den Scheichs, es ist ja auch selbst aus England selber, dass da irgendwie die großen Unternehmer oder Investoren da quasi kommen, gar die Vereine irgendwie wie einkaufen. Deswegen, glaube ich, sehen sie dieses ganze Kommerzthema
ein bisschen anders, ja.
Zu groß.
Ja. Ich glaube, das ist auch ein Sonderfall in Deutschland, dass man so kritisch drauf blickt. Obwohl ich sagen muss, wenn das jetzt hier in der Schweiz bei einem Verein wäre, kommt es auf die Region drauf an. Der FC Basel hatte eine lange Zeit richtige Sponsor, finanzielle Unterstützung von Novartis und hatte ja da auch mit Gigi Uri eine lange oben drin und hat natürlich von dem auch profitiert. Ja, die Young Boys Bern, da sind irgendwann die Fonak-Brüder, die diese Fonak-Radfahrten damals gemacht haben, eingestiegen. War auch kein großer Aufschrei. Aber andersrum, das ist schon länger her, aber bei Neuenburg, Neuchâtel Xamax, da ist mal einer eingestiegen, weiß nicht, ob das mitkriegt hast damals, aus, ich weiß nicht, aus dem Osten oder Nähe Russland, irgend sowas. Und der hat diesen Verein von hinten bis vorne verarscht, hat den so bankrott gemacht und nie irgendwelche Gelder gezahlt und sonst was, ganz tausend Geschichten, dass die am Schluss zwangsabgestiegen sind in die vierte, fünfte Liga und wieder von vorne anfangen mussten. Also deswegen, und wenn du jetzt in Zürich bist, da gibt es ja GC, die Grasshoppers und der FC Zürich. Ich glaube, bei GC, ja, da sind jetzt die Amerikaner drin, nachdem es die Chinesen waren, aber wenn du in FC Zürich zum Beispiel guckst, ich glaube, die Fans würden das nicht, zumindest am Anfang, nicht gutieren, wenn Red Bull da jetzt einsteigen würde, was auch schon mal diskutiert wurde, aber dann wieder verworfen wurde. Und deswegen, es ist auch ein bisschen kulturell verschieden, je nach Region, wie sehr bist du affin für sowas und wie sehr lehnst du es grundsätzlich eher ab und dann, ja.
Total, und auch was was wollen diese Investoren quasi mitreden, weil genau. Das ist ja das meiste, sie buttern ihr Geld rein, dann haben sie irgendeine Art von Mitsprache oder Mitbestimmung. Und das sieht man jetzt gerade ganz passend beim VfB eben, zusätzlich zu Mercedes, Porsche vor 1,5 Jahren jetzt mit reingegangen als Investor. Die haben jetzt 2 Plätze im Aufsichtsrat der VfB AG so. Mhm. Und da merkst du schon den Gegenwind. Also es wurde nicht kritisiert, dass Porsche als Investor quasi eingestiegen ist. Aber wenn quasi die großen Porsche-Manager ankommen und hier sagen, so hier, ich möchte jetzt meinen Platz hier im Aufsichtsrat und
dann ist möchte
dann bestimmen, wer ihr Trainer wird oder hier die sportliche Ausrichtung ist, dann wird es schwierig. Aber klar, irgendein Profit will halt die Firma oder der Investor halt auch rausziehen. Und ja, ist ein schmaler Grat, hat alles sein Für und Wider, sage ich mal. Ohne den Einstieg von Porsche wäre es dem VfB, glaube ich, richtig schlecht gegangen. Also dann wäre diese ganze Entwicklung der letzten 2 Jahre wäre nicht gewesen. Und auf der anderen Seite merkt man aber auch bei den anderen großen Traditionsclubs wie Hertha oder Schalke oder keine Ahnung, wo es auch Investoren versucht haben, aber irgendwie, ja, da ist zumindest bisher nicht so funktioniert, der HSV. Ja,
die City Club.
Und ja, deswegen, also ich kann so beide Seiten so ein bisschen verstehen, zum einen so aus sportlicher Sicht, dass du sagst, als Spieler, das reizt dich oder als Trainer, aber auch als Fan, dass du es kritisch siehst, weil gerade in Deutschland du schon noch sehr traditionell geprägt bist oder viele, Samstag 15:30, keine so hohen Eintrittspreise, schöne Traditionsduelle, lieber Nürnberg gegen Braunschweig in der ersten Liga als Augsburg gegen Mainz, bei allem Respekt.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, gerade mit Blick auf die 2 Vereine, Augsburg und Mainz, muss man halt auch anerkennen, die haben mit vergleichsweise geringen Mitteln jetzt über Jahre eine Konstanz sich aufgebaut. Und dann ist es eher das Problem von den Traditionsvereinen, dass sie es irgendwie nicht schaffen, sich gegen solche Vereine durchzusetzen. Und ganz ehrlich, wurde jetzt schon in Deutschland auch viel diskutiert, boah, Mainz in der Champions League, keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite, letzte Saison war es mit VfB ja genau das Gleiche. Du kamst als fast Absteiger, spielst eine überragende Saison mit einem guten Trainertypen, mit einem schönen Fußball und gewinnst dann zwischendrin auch Spiele, wo du dich hinterher fragst, so ja, eigentlich hätten wir es nicht gewinnen dürfen. Und gefühlt ist Mainz so, dass diese Saison, das ist, ne? Wenn sie das bis zum Ende so durchziehen, dann haben sie es genauso verdient, nächste Saison Champions League zu spielen, wie es der VfB diese Saison hatte.
Ja.
Und wenn, böse gesagt, jetzt in dieser Saison Dortmund und VfB im Speziellen zu blöd sind, es nicht auszunutzen, da dran zu sein, weil rein sportlich wäre es locker möglich gewesen. So. Aber dann hast du es eben in der Phase halt auch nicht verdient.
Ja, absolut. Und dann, wenn du das nicht nach den Sternen greifst, machen es andere. In der gleichen Saison. Freiburg ist ja auch so ein Ding. Also wenn die in Champions League kommen, dann ist ja auch so, Freiburg, was? Und dann denkst du so, Moment, Tabelle? Ach, weil Dortmund abgekackt hat. Ach, weil der Vizemeister Stuttgart abgekackt hat. Ach, deswegen, ja gut, dann macht es Sinn, ja.
Ja. Nee, es ist so.
Ja.
Und darauf gucken ja gerade so die kleinen Vereine. So, du hast ja in so Saisons, wo 2, 3 vermeintlich größere oder finanzkräftigere irgendwie patzen, musst du mit Konstanz irgendwie da sein.
Ja.
Und ich bin gespannt, jetzt die letzten Spieltage, wenn sie es wirklich so durchziehen. Ich glaube best zumindest, dass Mainz also aus dem Top 5 auf jeden Fall nicht mehr rausfällt. Freiburg, bin ich mal gespannt, wie sich das da so entwickelt. Ich glaube schon, dass Stuttgart und auch Dortmund da jetzt nochmal einen schönen Endspurt irgendwie hinlegen werden. Ob Leipzig wird es nochmal versuchen Richtung Platz 4, aber ja, wenn es am Ende dann Mainz in der Champions League und Freiburg in der Europa League sind, dann Glückwunsch verdient und schaut, was ihr da rausholen könnt. Und VfB und Dortmund und so können sich alle wieder hinterfragen und für die nächste Saison so aufstellen, dass es so eine Saison eben nicht mehr passiert.
Absolut. Und dann aus den Fehlern lernen, ja. Obwohl ich muss, da, wo ich auch sagen muss, wenn der Niko Kovac ein paar Wochen da ist und dann kaum ist er da, wird er schon wieder in Frage gestellt und müssen wir im Sommer einen neuen Trainer holen. Ach, Dortmund, entwickelt euch doch nicht zu Schalke. Lernt doch von eurem größten Rivalen. Ist doch, nein, also wirklich. Aber ja, naja, das ist ihr Bier am Ende des Tages. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst bei Sportsfreunde. Hat mir mega Spaß gemacht, mit dir ein bisschen zu sportphilosophieren über den VfB, über dich, über deinen Weg und über Fußball. Ich hoffe, hat es dir auch Spaß gemacht und vielen, vielen Dank nochmal.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht und gerne mal wieder.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.